Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Genau so schaut's aus und ich habe mal wieder einen tollen Gast in meinem Podcast-Studio in Juckmajor. Hallo Thomas Fitzner.
Hallo, grüß dich.
Thomas, du bist ja eigentlich schon ein bisschen bunter Hund auf Mallorca, also dich könnte man kennen. Du bist Journalist und du bist Autor, aber erzähl doch mal was über dich. Wie bezeichnest du dich im Moment?
Wie bezeichne ich mich im Moment? Also ich war immer Autor und jetzt, eigentlich schon seit 10 Jahren, arbeite ich hauptberuflich in einem internationalen Steuerbüro in Palma de Mallorca. Mhm. Aber sagen wir, die einzige echte Konstante in meinem Leben ist tatsächlich Schreiben.
Okay, jetzt fangen wir mal an mit deinen Anfängen auf Mallorca. Das ist ja für mich immer das Ausschlaggebende, warum ich Menschen zu mir einlade. Wie bist denn du nach Mallorca gekommen? Was war der Grund?
Ich habe in Frankreich eine junge Spanierin kennengelernt. Mhm. Und nach einer Zeit war die Frage, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir? Nachdem ich schon Spanisch konnte, weil ich vorher in Mexiko gelebt habe, sind wir nach Spanien gegangen. Und sie lebte zu einem Zeitpunkt auf Mallorca, war also eigentlich nicht wirklich eine Wahl.
Okay. Und wann war das?
Das war 1995 sowas.
Also bist du auch schon eine ganze Weile, also knapp noch nicht ganz 30 Jahre auf der Insel?
Ja, mehrere Weilen.
Und immer komplett durchgängig oder warst du dann auch mal irgendwo anders?
Nee, nur mal ein Jahr bin ich dann nochmal, habe ich nochmal einen Job mit der UNO gemacht in der Westsahara und dann seither bin ich ständig hier.
UNO hört sich sehr interessant an. Magst du da was drüber erzählen? Was macht man denn da?
Ich habe in Österreich eine Ausbildung zum Offizier gemacht, neben meinem Zivilleben und meiner Arbeit damals als Redakteur bei einer Tageszeitung. Und Österreich war sehr aktiv in unterschiedlichen UN-Missionen. Die haben auch ununterbrochen Leute gesucht, die da freiwillig hingehen. Und mich hat das einfach interessiert. Darum habe ich also mehrere Jahre in Nahost und zuletzt in Nordafrika Missionen mitgemacht.
Also journalistisch betreut oder?
Nee, als Offizier. Als Offizier? Ja, also ich war zwei Einsätze habe ich bei den UNO-Truppen in Syrien gemacht.
Aha.
Dann einen als Beobachteroffizier mit einer internationalen unbewaffneten Beobachtertruppe im Südlibanon. Mhm. Und zuletzt schon erwähnt, Westsahara, die Mission, die zwischen Marokko und Polisario aufgestellt ist.
Sehr interessant. Du bist jetzt der Zweite, der in meinem Podcast, der im Prinzip so eine ähnliche Laufbahn gemacht hat. Ich hatte jetzt schon den Kai Büsshoff, der war bei der spanischen Fremdenlegion und ich kannte ihn wirklich seit 10 Jahren, aber dann kam er auf einmal da mit rüber und es war mir völlig neu, dass er da war. Jetzt bist du auf Mallorca, bist im Steuerbüro, aber du hast hier natürlich auch schon eine gewisse Karriere hinter dir. Du warst, hast gerade erzählt, bei der Mallorca-Zeitung, im Magazin.
Nee, Zeitung.
Zeitung. Mhm. Und warum hört man so einen Job auf? Was hat dich dazu bewogen, jetzt zum Beispiel vom Journalismus in ein Steuerbüro zu gehen?
Muss dazu sagen, zum Journalismus habe ich so eine Liebe-Hass-Beziehung. Mhm. Mich fasziniert es, dass man in kurzer Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Themen in Berührung kommt, sehr interessante Personen kennenlernt und sehr viel Neuem begegnet. Aber das ist dann zugleich eine Quelle der Frustration. Bei meinen Recherchen ist es mir eigentlich ständig passiert, dass ich in dem Moment, in dem ich genug über ein Thema wusste, um den Artikel zu schreiben, ja eigentlich weiter recherchieren wollte und tiefer in das Thema reingehen wollte, mhm. war aber keine Zeit dafür. Man musste dann einen Artikel schreiben, blieb an der Oberfläche und wandte sich dem nächsten Thema zu. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich, aber ich hatte die Idee, in meinem Leben irgendwann mal tiefer in eine Materie einzutauchen. Und ich habe das Angebot erhalten, bei einem Steuerbüro zu arbeiten. Das ist auch eine sehr atypische Situation. Ich hatte das ja auch nicht gelernt, war vollkommen branchenfremd. Mhm. Nur auf Mallorca gibt es halt so eine Situation, wo Quereinsteiger gesucht sind, weil tatsächlich nicht ausreichend deutschsprachige Fachpersonen vorhanden sind, um jetzt als Buchhalter, Steuerberater etc. Die doch sehr, sagen wir, sehr umfangreiche deutschsprachige Bevölkerung mit einem hohen Bedarf an guter Kommunikation zu einem sehr komplexen Thema zu bedienen. Und als ich war 52 Jahre alt, als ich das Angebot erhalten habe, einen komplett neuen Job zu lernen. Und ich dachte mir, Mensch, also das solltest du probieren. War ein gewisses Risiko dabei natürlich. Mhm. Ich wusste nicht, wie es mir gehen würde. Ist jetzt auch nicht der natürlichste Übergang von, was ich gemacht habe, Journalismus, Übersetzer, in der Werbebranche war ich tätig. Und dann, wie erwähnt, dann auch bei den Streitkräften, beim Militär, bei der UNO etc., hatte mit all dem, was ich bis dahin gemacht habe, absolut nichts zu tun. Das hat mich dann aber auch gereizt. Mhm. Und es ist gut gelaufen. Also ich bin jetzt fast 10 Jahre dabei und muss mittlerweile Kompetenz nicht mehr vortäuschen. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt und den meiner Familie. Aber über all die Jahrzehnte mittlerweile war tatsächlich das einzige Konstante, dass ich immer geschrieben habe, immer wieder auch veröffentlicht habe. Mittlerweile habe ich 7 Romane und einen Anekdotenband veröffentlicht und es sind weitere Bücher im Ofenrohr. Das ist das, was mich immer begleitet hat und was immer meine Passion war und bis zu meinem letzten Atemzug auch sein wird.
Zu den Büchern kommen wir gleich. Ich habe hier eine schöne Liste. Ich bin jetzt gerade dabei, ich kriege 11 raus.
Ach so.
Habe ich dir ein paar zugedichtet?
Nee, das hat damit zu tun, dass ich Kurzgeschichten, die ich in Anthologien veröffentliche, da nicht mitzähle. Das sind wahrscheinlich Bücher dabei, wo ich jeweils einfach eine Geschichte beigesteuert habe, aber wo ich einer von mehreren Autoren war. Die habe ich da jetzt nicht mitgerechnet.
Zu den Büchern kommen aber gleich. Jo. Du hast jetzt gerade was angesprochen, wo mich jetzt gerade so ein kleiner Geistesblitz getroffen hat, Kompetenz vortäuschen. Für mich gehört das eigentlich irgendwie zu Mallorca dazu.
Ein sehr wahres Wort.
Ich bin jetzt auch knapp 20 oder ein bisschen mehr als 20 Jahre da und muss immer wieder feststellen, es kommen hier sehr viele Leute an und dann sprichst du mit denen und dann haben sie so eine Inselkompetenz eventuell, wo sie sich wirklich auskennen, aber halt im Film gar nicht. Und dann aber hier einen Job suchen, mit dem sie gar nichts anfangen. Also zum Beispiel auf der Insel, das Berühmte ist halt, dass man ein Restaurant aufmacht und kommt dann, was weiß ich, aus der Schlosserei in Hinterdupfingen oder sowas. Das sind schon so Geschichten, was mich halt jetzt gerade an diesen Ausspruch erinnert, Kompetenz vortäuschen. Kennst du, glaube ich, auch, ne? Du hast da so ein paar Anekdoten auf Lager.
Also der Deal damals mit dem Steuerbüro war, ich hab denen gesagt, dass ich von der Materie keine Ahnung habe und mir wurde zugesichert, dass man mich dorthin bringen würde, dass man mich ausbilden würde. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man sich aneignen und andere Dinge, die kann man sich nicht aneignen, die bringt man mit. Also ich habe zumindest die Sprachkenntnisse mitgebracht. Hatte vorhin auch schon als Dolmetscher und Übersetzer für die Firma gearbeitet und habe mich dann tatsächlich in die Materie Stück für Stück reingearbeitet. Die Anekdote dabei ist, es war zufällig das Jahr, in dem in Spanien die Vermögensteuer wieder eingeführt wurde. Und Das Originelle an der Situation war, dass ich als Berufsanfänger praktisch denselben Wissensstand hatte wie all die ausgebildeten Kollegen, weil viele Jahre lang hat es diese Steuer nicht gegeben. Mhm. Und mein Chef meinte, machen Sie halt die Vermögensteuer, weil die kennt auch kein anderer, da sind Sie genau im selben Stand. War tatsächlich so, mittlerweile sind wir ja, also ich würde beinahe sagen, Extremspezialisten, das kann ja eine ganz, ganz komplexe Materie sein. Und das wird in vielen, vielen Steuerbüros nicht so intensiv gehandhabt. Die haben wenige Kunden mit einfachen Sachverhalten. Und das war dann eines dieser Themen, wo mir genau das passiert ist, was mir im Journalismus passiert ist, dass ich ein Thema gefunden habe, das mich interessiert, aber ich habe nicht aufhören müssen zu recherchieren. Ich durfte weiterarbeiten und weiter recherchieren und tue es eigentlich bis heute.
Das ist, also recherchieren ist ja für mich ungefähr so was Ähnliches wie lernen.
Ja, absolut. Ja.
Und ganz wichtig ist, egal in welchem Alter, wir sind, naja, du bist doch knapp 10 Jahre älter als ich, aber trotzdem, man darf nie aufhören mit Lernen. In dem Moment, wo man aufhört, sich für irgendwas zu interessieren, irgendwas Neues lernen zu wollen, ja, ist es eigentlich vorbei. Das ist so mein Gedanke, den ich dabei habe. Wer kontinuierlich lernt und sich neue Sachen aneignet, egal warum, aus welcher Intention heraus, ist eigentlich immer ganz weit vorne. Und das finde ich bei vielen Menschen traurig, die einfach sagen, nö, bevor ich jetzt mir, keine Ahnung, mich interessiert es zwar jetzt, wie ich jetzt, keine Ahnung, meinen Fernseher einschalte, aber alles andere interessiert mich nicht drumherum. Und das hat ja auch was mit Recherche. Lernen, Recherche ist eigentlich alles dasselbe.
Ja, Neugier.
Neugierde.
Die kommt eigentlich bei einem Journalisten, sollte die eigentlich mit eingebaut sein. Setzt nochmal voraus.
Bei welchem Thema hat dich das am meisten gefuchst? Also gab es da irgendwie eine Recherche, wo du gesagt hast, da hätte man wirklich weiter recherchieren sollen, was dir heute noch so ein bisschen anhaftet vielleicht?
Da gibt es ein Beispiel. Ich hatte gleich zu Beginn, als ich bei der Mallorca-Zeitung angefangen habe, hatte ich die Idee, machen wir doch, wie wäre es, wenn wir eine Sondernummer zum Thema Hitze machen? Das ist jetzt, passt jetzt ja auch irgendwie ins Ambiente. Ist jetzt schon sehr lange her. Chefredakteur fand das gut. Und dann mussten also alle Redakteure sich Gedanken machen, ja, welche Artikel könnte man denn zu dem Thema schreiben? Und ich bin dann auf das Thema Architektur gestoßen. Haben wir gedacht, wäre doch interessant, zu eruieren, wie denn die Architektur über die Jahrhunderte hinweg Tricks gefunden hat, um klimagerecht zu bauen und zum Beispiel mit so Extremphänomenen wie extremer Hitze oder extremer Kälte fertig zu werden. Und bei diesen Recherchen bin ich dann auf eine Doktorarbeit gestoßen, die handelte von einem deutschen Architekten, der in den 20er und 30er Jahren in Berlin Forschungen anstellte, wie man einfache Wohnungen, nicht Luxuswohnungen oder Luxushäuser, sondern wie man Arbeiterwohnungen so bauen konnte, dass die im Sommer angenehm zu bewohnen waren. Da ist auf ein paar ganz einfache Prinzipien gestoßen. Da ist dann übrigens nachher, er war ein Jude und ist danach Palästina, später Israel ausgewandert, wo er natürlich seine Kenntnisse weiterentwickelt und sehr gut anwenden konnte. Und das war jetzt zum Beispiel ein Thema, wo ich mal gedacht habe, da hätte ich ja viele Stunden und viele Tage noch weiter drüber forschen und nachlesen können. Aber es war halt eines Thema unter vielen, die man dann in relativ kurzer Zeit hat bearbeiten müssen.
Und abgehakt hat.
Ja, natürlich. Ja, also komplett abgehakt nicht. Also ich habe die Figur von diesem Alexander Klein, so hieß der Mann, habe ich in meinem letzten Roman verwendet. Da habe ich gedacht, da baue ich ihn ein und habe dann in meiner Website eine Reihe von Artikeln reingestellt über meine Recherchen zu den Hintergründen des Romans. Da sind dann Themen drin wie über Weingüter in Frankreich, über den Zweiten Weltkrieg, der da ja auch eine Rolle spielt in dem Roman. Und einer der Protagonisten ist ein großer Fan von diesem Alexander Klein und erzähle ich ein bisschen auch über ihn. Das kann man auf meiner Website nachlesen.
Genau, deine Webseite ist
www.thomasfitzner.com.
.com, genau. Weil es gerade passt, kommen wir mal zu deinen Büchern.
Ganz
zufällig. Ja. Ich habe 11, du hast 7. Jetzt gucken wir
7 Romane, ein Anekdotenband und das andere sind dann Anthologien wahrscheinlich.
Ja, ich habe, also ich fange jetzt mal unten an. Mallorca, eine Insel stellt sich vor. In 2 Sprachen, 3 Sprachen. Ich glaube, ich muss jetzt doch Video machen, weil
Fassungsloses Schweigen.
Fassungsloses Schweigen.
Keine Ahnung.
Echt nicht?
Nee.
Dann gibt es einen Doppelgänger von dir.
Ja, das muss sein.
Das kann auch sein. Dann fange ich doch lieber von oben an.
Oder jemand hat Texte von mir geklaut. Also danke für den Hinweis.
Bitte.
Das recherchiere ich dann gleich.
Ja, habe ich bei Amazon geguckt.
Also.
Ich war so frei. Mallorca, Feng Shui und 2 halbe Orangen.
Ja, das ist witzig jetzt. Also witzig im doppelten Sinn. Ich finde das Buch, also hört sich jetzt doof an. Nein, aber das habe ich vor sehr langer Zeit geschrieben. Und zwar, zu der Zeit arbeitete ich als Buchhändler in Palma, im Dialog, als es noch in San Felio war. Das war der einzige Job im Handel, der mich je interessiert hat, Buchhändler. Und den konnte ich tatsächlich 1,5 Jahre lang in Palma ausüben, war eine tolle Zeit. Und der Besitzer dachte mir, Mensch, es gibt eigentlich relativ wenige Bücher, Romane über Mallorca, damals noch. Also kann man sich vorstellen, wie lange das her ist. Ne?
Ja,
also mehrere tausend Jahre so. Ne? Und dachte mir, schreib doch was. Und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht? Schreib mal was. Und hab dieses Buch da geschrieben, Mallorca Feng Shui und 2 halbe Orangen. Das ist so eine Comedy über Mallorca-Deutsche und wie ihre Vorstellungen vom Paradies hier an der mallorquinischen Realität zerschellen und wie dieses große Missverständnis vom Paradies dann auch bei Nordländern seine zum Teil verheerenden Wirkungen hat. Das ist als Taschenbuch damals rausgekommen und ist 2-mal wieder belebt und neu aufgelegt worden. 2017 zuletzt und jetzt hat wieder ein Verlag dieses Buch neu als E-Book rausgebracht und das ist am vergangenen Freitag, 22. Juli, ist es wieder vor den Vorhang getreten und ist wieder verfügbar, also scheint gut gealtert zu haben.
Oder zeitlos zu sein.
Ja, muss sowas haben, also es gibt so bestimmte Details, es kommen sehr wenige Handys vor in dem Roman, aber das stört das, also mich stört es nicht.
Ja, ja.
Ja, und so ein paar verräterische Details gibt es da.
Wer das Buch mal runterladen möchte als E-Book, mache ich den Link in die Beschreibung von dem Podcast. Es gibt davon einen 2. Teil, Mallorca, ja, genau. Vorläufig für immer.
Ja.
Wahrscheinlich ähnlich gestrickt.
Das ist mit demselben Protagonisten. Das ist ein Romantiker, der sich als zynischer Sprücheklöpfer verkleidet. Und der mit Mallorca eine sehr heftige Hass-Liebe-Beziehung eingeht, er hat zunächst mal komplett die Nase voll. Er muss hier sein, er tut Freunden einen Gefallen. Er sucht nach einem ausgebüxten Sohn.
Okay. Ja,
und drum muss er sich herumtreiben und muss recherchieren und suchen und hat große Schwierigkeiten, sich mit Mallorca anzufreunden. Und das legt sich dann mit der Zeit auch auf eine ziemlich merkwürdige Weise.
Beim nächsten Buch bin ich mir jetzt wieder nicht so sicher, weil der Titel ist ein bisschen außerhalb von dessen, Das Geheimnis von Chateau Le Marais.
Ja, das ist das Buch, das ist der letzte Roman, den ich geschrieben und veröffentlicht habe im vergangenen Jahr. Spielt in Frankreich auf einem Weingut. Ja. Und das ist eine Handlung, die ihren Ausgang nimmt in einem eher tragischen Ereignis während des Zweiten Weltkriegs. Dieses Weingut in meiner Geschichte war von der deutschen Besatzungsmacht konfisziert und als Urlaubsquartier verwendet. Da wird übrigens ein recht witziges oder interessantes Thema angesprochen, nämlich Frankreich als Urlaubsland während des Zweiten Weltkriegs. Das gab es da, ja, okay. Also das weiß ich unter anderem deswegen, weil mein Großvater war in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs und ich habe in seinem Fotoarchiv habe ich Urlaubsfotos gefunden. Einige veröffentliche ich in der Website und das Thema hat mich interessiert und hat dann zu dieser Geschichte geführt, die ich erzähle, wo also eine ziemlich bösartige Truppe von der Ostfront abgezogen wird und dort mal zur Erholung in dieses französische Chateau reingesetzt wird. Und da passieren dann Dinge, die ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart haben. Und diese Geschichte wird da erzählt. Das ist eigentlich von den Reaktionen her bisher das erfolgreichste Buch. Sehr, sehr gut aufgenommen worden. Die Geschichte hat ihre tragische, ihre spannende Seite, wird aber mit Humor auch erzählt.
Und ist als Taschenbuch und als...
Ja, ist als E-Book und auch als Print.
Mhm. Aber da war es, glaube ich, Print on Demand, ne?
Genau.
Deine fremde Tochter?
Das ist ein Thriller. Der spielt hauptsächlich in Marokko, zum Teil in Norwegen, von einer verschwundenen Norwegerin, die für tot erklärt wird, und eine Versicherungsdetektivin soll dann das Ableben zertifizieren und sicherstellen, dass dieser Versicherungsfall Hand und Fuß hat. Diese Tochter war versichert worden von ihren Eltern, sehr wohlhabende Personen. Die war da auf einer Weltreise unterwegs und ist in Marokko zum letzten Mal gesehen worden. Und die Versicherungsdetektivin soll eigentlich nur feststellen, dass der ganze Fall nicht vorgetäuscht ist. Und die macht dann aber in Marokko einige überraschende Entdeckungen. Ich will natürlich jetzt nicht spoilern, aber sag mal, meine Art, den Ausgang des Romans zu erklären, ist, die Protagonistin, die eine ziemlich hartgesottene Versicherungsdetektivin aus einer holländischen Gesellschaft, steht am Ende der Geschichte vor der Wahl, den Fall zu lösen oder das Richtige zu tun. Mhm. Bei dem belasse ich es mal.
Ja. Also da sind jetzt noch einige Bücher auf der Liste, die gehen wir jetzt nicht alle durch. Aber wie lange brauchst du für so ein Buch?
Das ist vollkommen unterschiedlich. Es wird in den nächsten Monaten ein Buch erscheinen, dessen Bearbeitung ich in den frühen 80er Jahren begonnen habe und beendet habe ich es vor 3-4 Jahren. Mhm. Also war ich 40 Jahre dran.
Und welches Thema grundlegend?
Boah, das ist, wie nenne ich es, ein poetischer Thriller mit kaum Toten. Es ist ein ziemlich abgefahrenes, also es ist das schrägste Ding, was ich hier geschrieben habe. Drum ist es bis jetzt auch nicht veröffentlicht worden, habe es eigentlich nur für mich geschrieben. Ich habe es dann irgendwann mal meiner Agentin gezeigt, die war total begeistert und hat gesagt, das veröffentlichen wir. Und jetzt, jetzt kommt es halt raus. Und das Geheimnis von Chateau Limmeret, das habe ich tatsächlich in wenigen Monaten geschrieben, 4-5 Monate.
Mhm. Und hast ja auch, also ich erinnere mich, ich war beim, wie heißt der Hoffmann mit Vorname?
Will.
Genau, beim Will Hoffmann, und da hattet ihr am nächsten Tag, hattet ihr eine Veranstaltung, da konnten wir leider nicht hinkommen, und zwar mit dem Alex Thorer und mit dir. Da habt ihr euch quasi Anekdoten um die Ohren gehauen.
Das Anekdotenduell, ja.
Und was man denn so gehört hat, ich habe da so ein ganz klein bisschen Feedback gekriegt, den Leuten hat es ja gefallen. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Gefällt dir das, dann auf so einer Bühne zu stehen und sowas zu machen, auch mit jemandem, der dir gegenseitig, oder ihr habt euch ja gegenseitig auch die Sachen zugeschmissen, also man konnte darauf reagieren.
Ja, ja.
Wie viel Spaß macht dir das?
Es macht mir enormen Spaß, diese Auftritte. Also ich denke, ich habe mit der Zeit gelernt, solche Auftritte einigermaßen professionell zu machen, versuche es jedes Mal besser zu machen. Man merkt ja auch sofort, wie das Publikum reagiert. Ich habe sehr viele Lesungen alleine auch gemacht, ne? Und dabei viel gelernt. Macht man deswegen großen Spaß, weil man auch gezwungen ist, sich gut vorzubereiten. Ich bin kein sehr schlagfertiger Typ und nicht sehr spontan. Meine Spontanität ist immer sehr genau geplant.
Recherchiert.
Und meine Erfahrung ist eben, dass je besser man vorbereitet ist, umso besser wird das Event. Und mir macht das Spaß, darauf hinzuarbeiten, dass so ein Event einfach so gut wird, wie ich es irgendwie herbringen kann. Und da bereite ich mich sehr gewissenhaft vor. darauf macht mal riesigen Spaß. Man hat dann einen Energieschub dabei und die Interaktion mit Publikum ist ja für einen Schriftsteller, der normalerweise der zum Großteil ja allein in seinem Arbeitszimmer sitzt und dort ohne irgendwelche Reaktionen vor sich hin arbeitet, und die Reaktionen dann zum Teil ja auch, was er sich im Internet dann auf das fertige Werk bekommt, macht man sehr großen Spaß, so eine direkte Interaktion zu haben.
Das ist halt als Autor das Schwere, ne? Du arbeitest an einem Buch irgendwas zwischen Jahre, Monate und Wochen. Und du bekommst ja erst sehr, sehr viel später, bekommst du das Feedback darüber weg.
Ja, man kann sich Testleser suchen, das ist natürlich sehr zeitraubend. Man muss ja dann auch Leute finden, die ausreichend masochistisch sind, um jetzt einen unfertigen Roman zum Beispiel zu lesen. Natürlich gibt es das Lektorat, da bekommt man das erste professionelle Feedback. Mhm. Von jemandem, der da komplett drüber geht, vom Verlag. Ja, das ist auch ein spannender Moment. Was wird der erzählen? Muss ich da viel ändern? Oder hat der viel auszusetzen? Aber wie gesagt, die Lesungen sind dann wirklich eine sehr schöne Gelegenheit, mal direkt in die Gesichter zu schauen und festzustellen, was spielt sich da ab, wenn man da so sein Zeug ablädt. Ne? Mhm.
Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, so was Ähnliches wie ein Hörbuch zu machen oder so?
Ja, es ist im Prinzip vorgesehen. Mhm. Chateau Limerick ist geplant, dass das auch mal als Hörbuch rauskommt.
Mhm. Also und auch gerade hier, wo zum Kuckuck sind die Palmen? 101 Anekdoten. Das wäre ja prädestiniert für sowas, oder?
Ja, dieses Buch ist ein Inselporträt in Form einer Anekdotensammlung. Mhm. Ist leider nicht mehr auf dem Markt, aber es ist jetzt eine Neuausgabe geplant, die wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt kommt. Ich werde es aufstocken auf 111, komplett überarbeiten und mal schauen, wie das Buch dann läuft. Aber hast vollkommen recht. Ich bediene mich dieses Buches auch sehr viel bei den Lesungen, bei Anekdoten. Mhm. Duell zum Beispiel habe ich mich eigentlich nur dank dieses Buches gegen einen Giganten der pointenreichen Stories wie Axel Thora überhaupt behaupten können.
Siehst du in Axel auch ein bisschen als Konkurrent, was die Anekdoten angeht? Oder sagst du, nö, ich schwimme da lieber oder ich schwimme da ganz gut mit? Wie denkst du da persönlich drüber?
Mitschwimmen. Ja, also ich profitiere bestimmt von seiner Prominenz, wenn wir gemeinsam auftreten. Mhm. Also keine Frage. Konkurrenz, da sind wir zu unterschiedlich. Mhm. Ja, wir haben eine komplett unterschiedliche Herangehensweise. Erstens bei den Anekdoten, wie gehen wir sie an, aus welcher Perspektive schreiben wir sie, wie recherchieren wir sie. Wir sind da komplett unterschiedlich gepolt und das ist eigentlich eher eine Bereicherung, weil die Dinge, die er dann vorträgt, ich würde die nie so schreiben und ich würde da wahrscheinlich auch nie so drauf kommen. Er hat auch eine andere Art, die Geschichten zu finden. Ich bin mehr der Systematische, der Lesende, der Recherchierende und er ist so mehr das Frontschwein. Er geht raus und muss das alles selber erleben. Mhm.
Gibt es dann jetzt demnächst wieder irgendeine Veranstaltung mit dir allein als Lesung oder mit Axel Thora zusammen? Ist da was geplant?
Nee, es gibt eine Lesung und zwar eben für dieses Buch, das du erwähnt hattest, Mallorca Feng Shui und zwei halbe Orange. Und zwar werde ich das im Korkenzieher-Museum präsentieren. Gemeinsam mit dem zweiten Buch, ne, und werde dann ein paar Stücke daraus vorlesen. Und ich werde mir noch Gedanken machen, wie ich das mit ein paar Sachen garnieren kann, für den Fall, dass mir da dass dazu viele gähnende Gesichter ich sehe und ich darauf reagieren kann. Das ist am 2. September findet das statt.
Das ist doof, weil der Podcast kommt danach.
Ja, das ist dann halt so.
Ja, aber ich würde versuchen.
Hat es dann am 2. September stattgefunden und wer nicht dabei war, ist selber schuld.
Du nimmst es ja wenigstens mit Humor, das ist ja gut. Aber nein, das glaube ich ja nicht. Warum sollten, also das sind ja sowieso Veranstaltungen, wo man hingeht, weil man eine gewisse Sympathie mit dem Vortragenden überhaupt teilt. Ja, also das ist ja anders als irgendein kostenloses Konzert, wo jemand spielt und ich gehe da hin, nur weil es halt ein Konzert ist, sondern ich gehe ja da denn jetzt hin, weil ich dich hören will und da gähne ich dann eigentlich nicht. Also da brauchst du ja keine Angst haben.
Ja, das ist nett von dir, danke.
Doch, bitte. Das ist noch ein bisschen Lobhudelei am späten Abend.
Ja, ja, tut gut. Davon zehre ich jetzt.
Das ist ja auch wichtig. Nein, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, eben durch die Geschichte auf der Kulturfinca ist Baulo am nächsten Tag. Ich konnte, wir hatten absolut keine Zeit. Am Tag davor war eben eine Ausstellung von einer Freundin und ein Konzert von, ich weiß es nicht mehr.
Irgendein Musiker
wahrscheinlich. Ja, 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 Jazzmusiker, aber was ganz bekannt, also da stelle ich mich jetzt wieder ganz bös an. Ein Jazzmusiker, der sehr bekannt ist auf Mallorca und es war auch ein schönes Konzert, wenn man dann Jazzmusik mag. Und das ist eben das, was ich auch meine. Ne? Ich bin da halt hingegangen mit jemand und ich kann mit Jazzmusik nicht viel anfangen. So, aber man hat dann halt doch Respekt vor dem Künstler, hört sich das an und versucht dem was abzugewinnen. Und deswegen sage ich immer, ne, wenn ich irgendwo hingehe, dann höre ich schon diesem Mann zu und fange da nicht an rumzugehen.
Das ist ja schön.
Finde ich wichtig. So, das war wieder ein abschließender Monolog von mir. Lieber Thomas, ich bedanke mich, dass du den langen Weg nach der Arbeit hier ins Podcaststudio nach Jukmajor gemacht hast.
Es war mir, wie ich zu sagen pflege, ein inneres Wiesenfest.
Das ist auch wieder sehr nett, Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Na, sehr gerne doch. Wir leben ja alle davon, ein bisschen Promo zu machen. So ein Podcast ist ja auch immer eine schöne Geschichte. Ich bedanke mich bei dir fürs Kommen und der nächste Podcast kommt wieder am nächsten Freitag. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss.